schönen guten Morgen, Herr Pausewein.
Morgen.
Ein OB muss ja immer Fragen beantworten, weil der alles weiß, alles kann und eigentlich auch für alles zuständig ist. Ist das ein Hauptproblem oder das Hauptmissverständnis, dass viele Menschen glauben in dieser Stadt, dass der OB irgendwie der König ist und alles regeln kann?
Ja, es ist schon so, ne? Wenn Dinge gut funktionieren, ist das gut, ja, dann ist man dafür verantwortlich, wobei meistens wollen dann auch andere dafür verantwortlich sein und wenn nicht funktionieren, dann konzentriert sich ein Regelfall auf mich. Ja, wusste ich aber vorher, bevor ich kandidiert habe.
Also die Verzögerung mit der Umweltzone, dass jetzt die Schilder noch nicht rechtzeitig stehen, dafür sind Sie dann am Ende verantwortlich und müssen auch den Kopf hinhalten?
Naja, ich sag mal so, es wird ja auch, solange keine Schilder stehen, auch nicht kontrolliert, so gesehen, fällt das ja niemandem auf die Füße. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass wir versucht haben, von Verwaltungsseite her wenigstens eine Verschiebung noch hinzubekommen. Die Zahlen sprechen klar für uns. Ja, wir liegen dieses Jahr, was die Auslösewerte angeht, deutlichst unter den Vorjahreswerten. Das ist nicht gelungen. Und letztendlich war es auch eine Frage, wie gehe ich verantwortlich mit Steuermitteln um? Ne? Ich meine, allein die Schilder kosten 100.000 Euro. Ganz zu schweigen von Personalkosten, die natürlich auch anfallen, wenn die Ausnahmegenehmigungen ausgestellt werden. Und die Einnahmen, die wir haben, die decken nicht die Ausgaben. Und dadurch kam das zustande. Ich meine, ich hätte auch die Schilder bestellen können im Mai, ja, und dann hätte es vielleicht eine Verzögerung gegeben und wir hätten dann 100.000 Euro für Schilder bezahlt, die wir nicht brauchen. Das wäre aus meiner Sicht die schlechtere Variante gewesen.
Das Landesverwaltungsamt ist aber nicht glücklich, dass jetzt die Stadtverwaltung nicht kontrolliert. Das ist ja, könnte man sagen, ein bisschen eine Trotzreaktion oder man könnte auch sagen, na gut, wir haben das Geld nicht, wir müssten Leute einstellen.
Nee. Das hat mich mit Trotzreaktionen zu tun. Da können Sie mal in anderen Städten nachfragen, die auch die Umweltzone haben.
Dort wird wenig kontrolliert, ne?
Eher selten. Dass die Kommunen kontrollieren. Das hat einfach folgenden Hintergrund. Wir dürfen eigentlich nur bis 35 Euro dort Knöllchen verteilen. Die Umweltzone, da Verstöße dagegen kosten aber 40 Euro. Und es gibt einen Punkt in Flensburg.
Das heißt, wenn ich die diese grüne Plakette und in der Innenstadt erwischt werde oder kontrolliert werde, muss ich 40 Euro zahlen.
Es gibt Knöllchen in Flensburg. So, und dann könnten wir konkret kontrollieren. Müssten wir aber das entsprechend aufnehmen, müssten dort Bilderchen machen und übergeben dann den ganzen Sachverhalt der Polizei.
Aha.
Und dann würden aber die 40 Euro in die Landeskasse fließen. Und da muss ich natürlich sagen, ich bin jetzt schon im Bereich Stadtordnungsdienst völlig unterbesetzt. Das ist so. Ja. Also wir haben eigentlich dort ein paar Planstellen offen, die wir normalerweise besetzen müssten, um das eine oder andere noch ein bisschen mehr zu kontrollieren. Und dann ist das Sache der Polizei. Aber das ist, wie gesagt, nicht nur in Erfurt so. Das ist generell so, wo die Umweltzonen existieren.
Lassen wir das unangenehme Thema. Kommen wir zum zweiten unangenehmen Thema. Kommunaler Finanzausgleich, KFA. Der ist jetzt auch neu geregelt. Ist das gut für Erfurt? Manche Kommunen sollen ja von dem neuen Modell profitieren. Wie ist es mit Erfurt? Haben Sie das schon mal durchgerechnet?
Die Kommune, die davon profitiert, die kenne ich noch nicht. Also die Zahlen, die mir bisher vorliegen, das sind keine endgültigen Zahlen, muss man auch noch sagen. Wir haben nur so geschätzte Zahlen, wo man vermutet, was bei rauskommt. Aber es gibt noch keine endgültigen Zahlen für das Jahr 2013. Danach ist es so, dass sie mit einem sehr dunkelblauen Auge davon kommen, während andere wirklich nicht mehr wissen, wie sie das nächstes Jahr machen sollen. Also wir werden wahrscheinlich 3% weniger bekommen. Das sind 5 Millionen Euro. Also 3% klingt erstmal wenig. 5 Millionen Euro ist schon ziemlich viel. Ich weiß auch nicht so richtig, wo ich die hernehmen soll. Aber Suhl zum Beispiel bekommt 27% weniger. Und wenn man weiß, dass Suhl die letzten Jahre schon eigentlich nicht in der Lage war, Haushalte aufzustellen, dann fragt man sich schon, wie soll das funktionieren, wenn sie nochmal ein paar Millionen weniger bekommen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass der KFA wirklich gerechter wird und durchsichtiger wird. Das ist ja die Kernaussage von Dr. Voss. Wir machen das transparenter.
Der Finanzminister von Thüringen?
Ja, wir machen das transparenter, machen ihn ein bisschen überschaubarer und so weiter. Das ist nicht wirklich so. Also es ist nach wie vor, selbst für einen Insider, relativ schwer, da durchzublicken.
Dunkelblaues Auge, sagen Sie, war nicht eigentlich die Forderung, also Ihre Forderung, die Forderung auch der Stadträte, dass Erfurt ein bisschen mehr Geld bekommt, weil sie ja landesweite Aufgaben übernimmt, was jetzt die Kultur zum Beispiel betrifft, weil in die neue Oper oder in das Theater Erfurt gehen ja auch Leute von außerhalb, dass die Landeshauptstadt ja nochmal einen Hauptstadtvertrag bekommt und eigentlich ein bisschen mehr Geld bekommt. Jetzt sagen sie dunkelblaues Auge und weniger Geld. Das sieht doch eigentlich eher schlecht aus.
Mit den Forderungen so eine Sache. Ne? Die kriegen sie nur durchgesetzt, wenn die andere Seite sich mit ihnen darauf einigt. Das ist so, wenn sie Arbeitnehmer sind in der Firma und fordern von ihrem Chef mehr Geld, gibt es auch erst mehr Geld, wenn er sagt ja. Und nicht, wenn sie es fordern. Und das ist auch unser Problem an der Stelle.
Das heißt, der Hauptstadtvertrag, die.
Ist nach wie vor steht er im Raum, nach wie vor gibt es die Forderung, aber es gibt dort keine Bewegung auf Freistaatsseite, um zu sagen, ihr kriegt den.
Kriegen Sie da von Ihrem Parteikollegen, die ja auch Minister stellen, relativ wenig Unterstützung, weil die nicht aus Erfurt kommen? Also könnte ja Herr Machnik und Herr Matschi ein bisschen Druck machen?
Die Erfurter Minister, die bemühen sich da schon, aber die Erfurter Minister stellen nicht die Mehrheit im Kabinett und auch die Erfurter Abgeordneten stellen nicht die Mehrheit im Landtag. Und Sie können sich vorstellen, dass die Begeisterung von Abgeordneten aus Jena und Gera sich etwas in Grenzen hält, wenn es dann darum geht, dass Erfurt vielleicht ein paar Millionen Euro mehr bekommt. Das ist, es ist nun mal so. Auf der anderen Seite, das stimmt schon, gerade diese kulturellen Ausgaben, wo wir wirklich, wir sind ja ein Zentrum Thüringen sowieso, ja in allen Bereichen, im politischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, aber auch im kulturellen Bereich. Wir bedienen ja auch ein Größenordnungsumland. Das wird nicht in dem Maße honoriert und Dr. Voss, also unser Finanzminister, sagt zum Beispiel, 2% freiwillige Aufgaben müssen reichen. 2% der Ausgaben. Also das geht nicht, ja. Also wenn ich allein das Theater kostet uns anstatt im Jahr 11 Millionen Euro, ja, da sind wir schon fast bei den 2%
angekommen. Fürs Theater, die
Stadt der kommunale Eigenanteil fürs Theater. Wir haben einen Gesamthaushalt, also einen Verwaltungshaushalt von 500 und ich glaube 30 Millionen ungefähr. Also das heißt, de facto sind wir alleine mit dem Theater schon bei den 2%. Da ist noch kein Museum dabei, da ist noch kein Zoo dabei, da ist die ganze anderen Projekte, die wir im kulturellen Bereich unterstützen, nicht dabei. Das zeigt schon, das haut nicht hin. Ja. Und wir müssen da mal, ne, die Grundsatzdiskussion, die führen wir seit Jahren, aber ich würde mir da mal mehr Verständnis erhoffen von der anderen Seite.
Wir haben über die SPD-Minister gesprochen, einer von Ihnen ist der Wirtschaftsminister Machnik und der hat Ihnen ja und auch jener ein bisschen Geld besorgt für eine Multifunktionsarena, für ein Stadionumbau oder Neubau, wie auch immer. Und die große Frage ist nun, wann beginnen die Bauarbeiten und wie läuft es mit dem Umfeld? Also ich frage das gebetsmühlenartig, weil es natürlich immer noch im Raum steht. Ist jetzt klar, wann es losgeht, wann die Bauarbeiten beginnen und Zufahrtsstraßen, Parkplätze und so weiter, ist das nun mal geklärt oder müssen wir da noch warten?
Also ich kann noch keinen Termin benennen, was die Bauarbeiten angeht. Der Antrag liegt in Brüssel, seit etlichen Wochen wird dort geprüft. Wir sind ganz optimistisch, dass er durchgeht, weil es gibt ja durchaus ähnliche Bauprojekte oder gab ähnliche Bauprojekte in anderen europäischen Ländern, in Ungarn, in Debrecen zum Beispiel, da ist das anstandslos genehmigt worden. Aber naja, auch die Brüsseler Bürokratie braucht ihre Zeit, um zu malen. Also ich hoffe eigentlich, vielleicht wenn ich jeden Tag oder dann jede Woche darauf das grünes Licht kommt und dann reden wir über den Baubeginn. Aber klar muss sein, erstmal grünes Licht aus Brüssel. Was die ganze Frage B-Plan angeht, ja, der ist im Werden. Ne? Und wir versuchen das natürlich auch in weiten Teilen abzufangen über ein innovatives Verkehrskonzept. Also vieles mit dem ÖPNV mitzunehmen, mit der Straßenbahn mitzunehmen. Andere Städte schaffen das auch. Schauen Sie in Bremen zum Beispiel, da ist, die haben nun de facto ja auch eine Multifunktionsarena, auch wenn das dort ein Fußballstadion ist, was noch ein paar Nummern größer ist im Vergleich zu unserem Stadion. Wir reden hier bei der Multifunktionsarena von 21.000 Plätzen. Bremen ist, glaube ich, doppelt so groß. Dort können Sie mit dem PKW überhaupt nicht ranfahren. Ne? Dort wird alles über Busverkehr abgewickelt.
Das haben Sie auch in Erfurt vor?
Na, zumindest zum Teil. Ja. Also die Parkplätze sind ja da. Wir versuchen sie auch entsprechend noch zu erweitern, aber wir versuchen auch einen Teil des Verkehrs und vielleicht sogar einen größeren Teil des Verkehrs über ÖPNV abzuwickeln. Dann müssen halt Sonderbahnen fahren und vieles mehr. Da sind wir gerade dabei, das noch abzustimmen. Aber wie gesagt, andere schaffen das auch. Warum sollen wir das nicht schaffen?
Und ich frage Sie, Herr Bausewein, welche Konsequenzen hat denn dieser Nachtragshaushalt? Dass er kommen wird, ist ja nun mittlerweile klar, oder? Also eine Änderung des Plans.
Ja, also die sichersten Haushalte sind die, die man am 31.12. fürs vergangene Jahr aufstellt. Ne? Dann weiß man eben genau, wie hoch alle Einnahmen und Ausgaben sind. Beziehungsweise Einnahmen sind, Ausgaben kann man schon sehr wohl planen, aber die Einnahmen... nicht in dem Umfang, naja gut, wir müssen halt ein paar Sachen anpassen. Die Gewerbesteuer lief nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Es gab ja eine ganze Reihe von Rückerstattungen, ja, von diversen Unternehmen, von Branchen, die geklagt haben vom Bundesfinanzhof. Im Regelfall bekommt man dann recht. Und das löst dann immer so große Freude aus, wenn man zwischendurch mal sechsstellige Summe weisen muss. Das muss angepasst werden letztendlich. Wir müssen dann mal schauen, wie man, wo man mehr Einnahmen generieren kann, wo vielleicht auch die Einnahmeseite besser läuft. Ja, im Bereich Einkommensteuer und Umsatzsteuer liegen wir ganz gut. wo kann man noch sparen, welche Ausgaben kann man auch noch sperren bis zum Ende des Jahres, dass zum Schluss eine Null dasteht, also dass wir nicht mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen.
Wird es Haushaltssperren geben?
Na, es gibt ja noch einige, die sind im Grunde genommen dieses Jahr noch gar nicht aufgehoben worden, und es wird auch Haushaltssperren geben, die werden bis zum 31.12. nicht aufgehoben.
Welche Konsequenzen wird das haben? Welche Bereiche sind das?
Unterschiedlich. Letzte Woche habe ich eine aufgehoben, das ging um die Haushaltssperren für die Ortsteile, wo 20% der Mittel, 25% der Mittel noch gesperrt waren. Das wird jetzt freigegeben. Man guckt immer genau hin, wo ist es möglich, wo kann man eben gegebenenfalls auch mal eine Maßnahme noch ins nächste Jahr rüber retten und kann sie vielleicht dann finanzieren. Da muss man sehr genau hinschauen. Also es ist, alle Haushaltsstellen will ich jetzt nicht durchgehen, aber auch, was weiß ich, Gebäudeunterhaltung und sowas, da kann man halt mal, gibt es ein paar Schräubchen, in denen man noch drehen kann, aber das sind auch nicht die unglaublich großen Summen, da kann ich keine Millionen einsparen, ne? Das sind dann vielleicht ein paar Zehntausende oder ein paar Hunderttausende, und das Ziel muss, wie gesagt, sein, mit keinem Fehlbetrag ins nächste Jahr einzustarten.
Müssen sich die von freiwilligen Leistungen profitieren, dann Sorgen machen, Kulturvereine, Jugendvereine?
Dies Jahr nicht, nicht im Jahr 2012, jedenfalls nicht wesentlich. Wir müssen mal sehen, wie das nächstes Jahr aussieht. Wir werden nächstes Jahr große Schwierigkeiten haben, einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen.
Die Zeiten werden härter, könnte man sagen.
Sie werden härter, und das liegt zum einen gewissen Teil auch an dem, dass die Landeszuweisungen, ich sagte vorhin schon, weiterhin gekürzt werden. Das liegt auch daran, dass wir im Außenbereich, gerade im pflichtigen Bereich, dass Ausgaben nach oben gehen, die wir schlichtweg nicht kontrollieren können, ja, weil die Gesetze sagen, so ist, wie sie ist. Es liegt daran, dass bestimmte Steuern nicht so laufen, wie wir sie uns wünschen. Dass zum Beispiel vorhergesagt wird, dass die Umsatzsteuer nächstes Jahr weniger wird, wo wir auch entsprechende Anteile davon bekommen. Und deswegen haben wir derzeit noch ein ordentliches Loch im Haushalt für 2013, was die ersten Durchläufe angeht. Da wird man schauen müssen, wie das zu schließen ist oder unter welchen Konsequenzen wir nächstes Jahr einen Haushalt bekommen.
Derzeit liegen einige Konzepte vor, ein Kulturentwicklungskonzept, was die Stadträte abschließen oder beschließen werden oder sollen. Es liegt ein Personalentwicklungskonzept endlich vor. Dieses Personalentwicklungskonzept hat ja lange gebraucht, um das Licht der Welt zu erblicken. Es ist noch ein Konzept, wird derzeit diskutiert, und da gibt es ja so Maximalvarianten, wo wir sagen, wir bräuchten 150 Millionen für Personal und was und dann wäre alles gut. Dann gibt es die Minimalvariante und diesen machbaren Mittelweg mit 130 Millionen. Wenn man sich die Minimalvariante anschaut, da sind da ja, man könnte sagen, es ist eine Giftliste, wo dann darüber gesprochen wird, dass Sachen outgesourced werden, dass dann zum Beispiel die Kulturdirektion oder die Stadtverwaltung keine Veranstaltungen mehr macht selbst, sondern das abgegeben wird an die Tourismus GmbH. Plädieren Sie eher für die Minimalvariante, dass Sie sagen, wir müssen uns aufs Schlimmste einstellen und tatsächlich Sachen auslagern, möglicherweise Stellen nicht mehr besetzen, oder wird es einen Mittelweg geben?
Also ich plädiere für einen Mittelweg, weil das Personalamt hat die Aufgabe gehabt, mal zusammenzutragen, in welchen Bereichen wir freiwillig tätig sind. Und dort das mal aufzuschreiben. Das sind Dinge dabei, die sind vielleicht theoretisch durchsetzbar, praktisch nicht, und ich halte es auch nicht für hilfreich. Also man spart ja bei Auslagerung auch nur in dem Augenblick, wenn man danach am Gehalt der Mitarbeiter spart. Ja, also wir haben diesen sogenannten Sammelnachweis 1. Da werden sämtliche Gehälter, sämtliche Löhne von bezahlt. Und wenn ich jetzt sage, die Wirtschaftsförderung zum Beispiel gliedere ich aus in eine eigenständige GmbH, dann würde zwar der Sammelnachweis 1 geringer werden, aber ich müsste als Stadt einen Zuschuss in die GmbH zahlen und zahle im Endeffekt genau dasselbe. Bloß haushalterisch wird es woanders verbucht. Es sei denn, ich zahle den Leuten 10% weniger Geld. Und da muss ich Ihnen sagen, das ist mit mir nicht zu machen. Also es kann nicht Aufgabe der öffentlichen Hand sein, so eine Lohndumpingrolle zu übernehmen, wo es leider Gottes noch viel zu viele gibt, die sie in diesem Land betreiben. Also wird man sich andere Punkte anschauen müssen, wo gibt es Synergieeffekte, welche Bereiche können noch zusammengeführt werden und gegebenenfalls von welchen Aufgaben verabschieden wir uns auch.
Sind das zum Beispiel Veranstaltungen? Weil das ist ja immer die Frage, die auch im Raum steht, muss die Stadtverwaltung selbst Veranstaltungen durchführen? Können das nicht freie Träger, Veranstaltungsagenturen übernehmen?
Genau, das wird natürlich städtische Veranstaltungen weiterhin geben. Also ich meine, das wird den Weihnachtsmarkt weitergeben, Grimmrückenfest, vieles andere auch. Das steht nicht zur Diskussion. Auch da muss man sehen, wie der Kostendeckungsgrad erhöht werden kann. Ja, also es ist nicht immer so, dass man plus minus null dort abschneidet, manchmal auch nicht. Aber es wird auch Veranstaltungen geben, wo wir uns fragen, muss das eine Stadt selbst noch länger organisieren? Ne? Oder können wir das anderen übergeben oder verabschieden wir uns auch von der Veranstaltung? Und das sind wir gerade dabei, das zusammenzurechnen. Und was für mich das Entscheidende ist aber, ich habe letzte Woche auch mit den Fraktionschefs diesbezüglich gesprochen, wir müssen, also auch die Stadträte müssen sich bekennen. Ja, ich habe das die letzten Jahre häufig erlebt, dass man sich gerne hinstellt und sagt, wir können mit 20% weniger Personal auskommen und mit 30% alles kein Problem, Verwaltung, spare endlich. Und dann frage ich, er sagt mal konkret, wo? Ja, also nicht jetzt pauschal 30%, sondern wo? Was machen wir? Wen entlassen wir? Da kommt keine Antwort. Ja, da sind meistens dieselben, die dann sagen, aber da können wir nun gerade nicht sparen. Also abgesehen mal davon, würde ich auch deutlich sagen, dass ich auch keinen entlassen will und keinen entlassen werde. Wir haben so einen Altersabgang in den nächsten Jahren, dass wir einfach das
also kompensieren müssen. Also Altersabgang klingt komisch, das heißt, dass Leute in den Ruhestand gehen und dann werden diese Stellen
nicht also es gehen, ich glaube, nächstes Jahr allein über 250 Leute in Rente, eine unglaubliche Zahl. Und wir werden umbesetzen intern und werden, wenn wir uns von Aufgaben verabschieden, die Kollegen dann in Bereiche hineinsetzen, wo sie gebraucht werden. Und da gibt es genügend Bereiche in der Verwaltung, wo jetzt schon personell Land unter ist.
Das heißt, die Einsparungsvorschläge, ja, unter anderem Restaurierungsbetriebe, muss er sozusagen Restaurierungsbetrieb vorhalten. Ist das auch so ein, wo Sie sagen, das
nicht kann gleich Restaurierungsbetrieb, Restaurierungswerkstätten.
Werkstätten,
also sich im Wesentlichen um die Museen und was so dranhängt. Also wir halten hier nicht einen eigenen Riesenbetrieb vor im Bereich Restaurierung.
Betrieb klingt ja,
das
so groß.
Das sind Dinge, die wir diskutieren müssen. Aber was auch klar sein muss, der Bürger wird das merken. Also in dem Augenblick, wo ich in Größenordnung mich von bestimmten Bereichen verabschiede oder Standards verändere, wird das der Bürger merken. Also wenn ich sage, ich baue 10 Leute ab im Bereich Garten- und Friedhofsamt, ja, dann wird die Wiese eben maximal noch 2-mal im Jahr gewählt. Es muss doch alles gemacht werden letztendlich, und wenn das Personal nicht da ist, werden bestimmte Aufgaben entweder länger liegen bleiben oder werden nicht mehr in der Qualität gemacht werden können, wie es bisher der Fall ist.
Es muss dann auch kommuniziert werden, dass Einsparungen nicht dann auch Konsequenzen hat.
Ja, sicher doch. Also es ist eine Illusion, die von einigen Menschen verbreitet wird, dass man sparen kann und keiner merkt's. Natürlich wird man das merken. Die Leute, ist ja nicht so, dass da einer da sitzt und dreht den ganzen Tag Däumchen. Die Leute machen ihre Arbeit. Und das Schlimme ist eigentlich, dass gerade dieser freiwillige Bereich, ja, das ist ja eigentlich der einzige Bereich, über den wir im Wesentlichen sprechen können. Wir können auch schauen im pflichtigen Bereich, ob wir immer, ja, ob wir da bestimmte Dinge noch verschlanken können. Aber das eigentliche theoretische Einsparpotenzial liegt im freiwilligen Bereich, weil alles, was pflichtig ist, steht im Gesetz. Das muss ich machen. Da kann ich lange darüber diskutieren, ob mir die Aufgabe gefällt oder nicht. Die muss ich einfach machen. Kultur zum Beispiel ist ein schönes Beispiel. Ja, ich glaube, gerade dieses freiwillige Angebot, das kulturelle Angebot, das sportliche Angebot macht diese Stadt Erfurt besonders lebenswert. Also dass wir wachsen, das liegt, hat viele Gründe, das hat auch wirtschaftliche Gründe und das ist die zentrale Lage, die Attraktivität der Stadt, aber auch, dass Erfurt lebt, dass jemand, der Freitag, Samstag durch die Stadt läuft, dass er Dinge erleben kann, dass er kulturelle Leistungen in Anspruch nehmen kann, aber das ist eine in höchstem Maße freiwillige Aufgabe. Und wenn man jemals in eine Lage kommen sollte, wo man eine Haushaltskonsolidierung vorantreiben muss, weil man eben dauerhaft keinen Haushalt mehr hinbekommt, dann wird der zuständige Beamte des Landesverwaltungsamtes, der uns da begleitet, soweit wird es hoffentlich nie kommen, der wird ganz klar sagen, spart dort, wo freiwillige Leistungen sind. Und ich sage ganz offen, da will ich nicht hinkommen. Und ich denke, wir müssen selbst die Handlungsfähigkeit behalten. Und das geht nur, indem wir jetzt klar sagen, welche Aufgaben uns besonders wichtig sind, wo wir vielleicht auch hier und da ein bisschen mehr ausgeben, aber welche Aufgaben wir danach zurückfahren.
Was könnte man zurückfahren aus Ihrer Sicht?
Ich werde es hier nicht spekulieren, ne? Das ist dann immer, das sollen auch mal die Fraktionen sagen. Ich habe mir da schon meine Gedanken gemacht, aber wie gesagt, ich würde auch gerne mal den einen oder anderen, würde gerne mal erleben, dass sich der ein oder andere dazu positioniert, der ganz gerne pauschal sagt, was gespart werden kann, aber nicht bereit ist, Einzelbeispiele zu benennen.
Positionieren können sich ja auch die Dezernenten, die Beigeordneten, das sind ja, könnt ihr ja sagen, sind Wahlbeamte, sind ihre Minister, das ist das Kabinett, mit denen sie zusammenarbeiten, das sind die, die für die Fachbereiche zuständig sind. Das sind ja keine reinen Beamten, sondern Wahlbeamte. Das ist auch ein politisches Amt, wird zwar nicht vom Volk gewählt, also von den Erfurterinnen und Erfurtern, aber indirekt über die Stadträte.
Indirekt schon im Stadtrat.
Ja, das wird jetzt am 17. passieren, das heißt, da werden die neuen Stadträte, nicht die neuen Stadträte, die neuen Dezernenten gewählt. Wir haben über die Neuaufteilung ja schon gesprochen. Also das Stadtentwicklungsamt und Bauamt wird wieder zusammengelegt, wird etwas größer und es gibt einen Wirtschaftsdezernat neu. Und jetzt ist ja die große Frage, ob sich dieses rot-rot-grüne Bündnis, was es ja sozusagen per se gibt, auch personell widerspiegeln wird. Oder wird es ja wieder so ein Wahldesaster wie vor 5 Jahren?
Ja, also erstmal muss man sagen, das entscheidende Kriterium für alle Beigeordnete, die gewählt werden sollen, muss sein die fachliche Qualifikation.
Ja, also gehen wir mal davon aus, dass die gegeben ist.
Das sicher doch, weil das muss auch klar sein, jetzt bei allen Mehrheitsverhältnissen, die man akzeptieren muss, ja, und die einfach vorhanden sind und die natürlich auch bestimmte Personen in besonderem Maße tragen. Aber das entscheidende Kriterium muss sein, dass die Personen, die gewählt werden, auch die Aufgabe leisten können, die sie übernehmen, weil mir ist ja auch nicht geholfen, der Stadt auch nicht, wenn gegebenenfalls jemand an eine Position kommt, was er nicht kann. Ne? Das muss jedem klar sein. Dann wird man halt schauen müssen, ich werde eine Vorschlagsliste nächste Woche veröffentlichen. Das wird mein Vorschlag sein. Ich glaube nicht, dass es gibt ja eine 5 Beigeordnete, also auch 5 Wahlgänge. Ich glaube nicht, dass immer nur mein Vorschlag der einzige sein wird, der da steht. Es wird immer Fraktionen geben, die eigene Vorschläge machen. Dann wird man sehen, wie das ausgeht.
Wird auf Ihrer Vorschlagsliste jemand von der CDU dabei sein?
Das wird sich zeigen. Also aber ich kann mir vorstellen, dass es auch durchaus Sinn macht, bestimmte Dinge etwas breiter aufzustellen.
Das heißt, dann verfolgen Sie weiter die Politik, alle oder fast alle Fraktionen?
Alle gehen nicht, wir haben 6 Fraktionen im Stadtrat, das wird schon mal deswegen nicht funktionieren. Ne? Aber man muss jetzt mal schauen, wie man das ein bisschen breiter aufstellt und das Entscheidende ist, dass wir dann eine schlagkräftige Truppe haben, ab 17. abends beziehungsweise Amtsantritt ist der 1.12., die auch die Stadt der nächsten Jahre weiter voranbringen können.
Und Erfurt bekommt irgendwann ein Kulturkonzept und das Konzept ist in der Diskussion, es müssen die Stadträte beschließen. Und natürlich hat der Oberbürgermeister, hoffe ich zumindest, auch eine Meinung dazu. Da haben sich ja viele Menschen über viele Jahre viel Arbeit gemacht und sich Gedanken gemacht, welche kulturelle Ausrichtung soll diese Stadt bekommen. Alles kann man nicht planen, in dem Konzept schon mal gar nicht. Aber was man so rauslesen kann, erkennen, ist, dass es eine kommunikative Verdichtung über die Kulturdirektion geben soll. Das heißt, dass die Häuser, die Stadt betreibt, das sind ja nicht nur die Museen, ja irgendwie besser zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite soll es auch autonome Entscheidungen der Häuser geben. Wie kann denn das zusammengehen? Das verstehe ich nicht ganz.
Jetzt, das ist ein schönes Thema für Herrn Knoblich als Kulturdirektor. Da können Sie jetzt hier sehr, sehr viel darüber sagen. Ja, wie soll das gehen? Erstmal sind wir immer noch in der Entwurfsphase. Ne? Also ja. Das ist ja wirklich, sagt man schon, wir diskutieren schon seit Jahren. Wir waren noch nie so weit, wie wir heute sind. Aber es ist immer noch ein Entwurf eines Konzeptes, was gerade diskutiert wird. Im Grunde genommen steht ja hinter diesen ganzen Überlegungen ja auch der Punkt, dass wir sagen, gut, wir werden die nächsten Jahre nicht mehr Geld ausgeben können für Kultur. Vielleicht sogar eher weniger, aber auf jeden Fall nicht mehr. Und wie kann es gelingen, mit dem Geld, was vorhanden ist, die Strukturen, die wir haben, zu erhalten und vielleicht an bestimmten Stellen noch weiter auszuprägen? Wie kann es gelingen, dass auch Häuser besser zusammenarbeiten, sich besser miteinander koordinieren? Und da muss man auch sagen, da ist natürlich in den 90ern ein bisschen was auseinandergelaufen in Erfurt. Es gab früher mal, ich sag mal, die große eine Direktion für die Museen gewissermaßen und die alle waren drunter und danach hatte jedes Haus seinen eigenen Direktor und jedes machte so ein bisschen sein eigenes Ding. Und das ist jetzt die Kunst, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Auf der einen Seite die Häuser mehr zusammenzuführen, dass sie sich auch gegenseitig ein bisschen ergänzen, zusammenarbeiten dort, wo es sinnvoll ist. Auf der anderen Seite, dass jedes Haus nach wie vor sein eigenes Profil hat.
Ich war überrascht über den Pool, also den Vorschlag, einen Pool von Museumspädagogen anzulegen, die nicht mehr an ein Haus gebunden sind. Geht das also, wenn jemand da im Volkskundemuseum arbeitet, dann gleichzeitig bei Topf und Söhne, muss ein Museumspädagoge nicht auch fachlich auf die Einrichtung eingestimmt sein? Ist das eine gute Idee mit diesem Pool von Museumspädagogen, die da hin und her springen können oder sollen?
Ja gut, das ist auch, wäre Geld ohne Ende vorhanden, könnte man sagen, pro Haus 2 Museumspädagogen und schon wäre alles in Ordnung. Ja. Das geht aber nicht. Also ist das dann die Variante, die wir fahren können? Es muss gehen. Es muss gehen. Es muss dann so sein, dass sich die Kollegen dass sie sich entsprechend auch so breit aufstellen, dass sie die ganze Bandbreite abdecken können, weil ich glaube, das ist auch eine große Aufgabe der Museen, dass wir dort im pädagogischen Bereich arbeiten. Und wer sich mal die Häuser anschaut, die wir haben, da stellt man ja schon fest, dass insbesondere, also haben wir eine Abstufung jetzt ganz massiv im Naturkundemuseum, ja, dass da insbesondere junge Menschen hinkommen, Schüler hinkommen, Auszubildende. Und da spielt insbesondere für den Bereich die pädagogische Arbeit eine ganz entscheidende Rolle. Wie gesagt, das Beste wäre natürlich zu sagen, wir haben mindestens 1 oder 2 pro Haus. Ja, kann sich aber kein Mensch leisten. Also ist diese Pool-Variante wo wir, denke ich, unsere Aufgabe erfüllen können, aber eben auch finanziell das stemmen können.
Kommen wir mal zur Energiewende, ob die schon in Erfurt angekommen ist. Ich vermisse ja häufig Photovoltaikanlagen auf Schulen, Kindergärten, Heizungsumstellungen.
Herr Rose, Erfurt hat gemessen an der Dachfläche, die wir haben, haben wir von den ostdeutschen Großstädten den höchsten Anteil an Photovoltaikanlagen. Übrigens auch auf öffentlichen Gebäuden.
Ja. Also wie sieht es aus mit Heizungsumstellung?
Man täuscht sich da manchmal, ne? wenn man so durch die Stadt fährt. Aber es ist wirklich so, dass wir immer im Vergleich zu anderen Städten, wir können es jetzt nicht mit jedem Dorf vergleichen, das sind oftmals andere Rahmenbedingungen und vieles mehr. Aber unter den Großstädten im Osten gibt es keine Stadt, die derart viele Photovoltaikanlagen hat wie Erfurt. Heizungsumstellung, natürlich ist das von Seiten der Verwaltung auch ein Ziel, dass wir, wenn wir sanieren, Schwerpunkt immer energetische Sanierung. Ja. Natürlich, dass wir versuchen, weniger Geld auszugeben, ist im Regelfall auch so. Ja, wenn Sie eine Schule sanieren, Kindergarten sanieren, Fassade dämmen, vieles mehr, haben Sie danach ein Drittel, ein Viertel weniger, manchmal sogar 40% weniger Energiekosten. Das muss das Ziel sein, weil egal, was die nächsten Jahre kommt, es wird auch so sein, dass Energie nicht billiger wird, sondern dass sie eher teurer wird in den nächsten Jahren.
Die Energiepreise werden steigen und das ist natürlich ein großes Problem.
Ich meine, wir haben als Stadt einen Klimakoordinator, wir werden jetzt uns beteiligen an einem europäischen Energy Award und so weiter, wo es halt auch darum geht, auch ein bisschen Vergleichbarkeit herzustellen. Ja? Wie sind wir aufgestellt, wie sind andere Städte aufgestellt und was können wir noch einsparen? Ich habe gestern das Thema, ist insofern ganz interessant, an Dienstberatung gehabt. Wir haben vor Jahren mal gestartet, schon vor meiner Zeit. Erfurter Schulen sparen Energie. Für mich ist das jedes Jahr ein Phänomen, wenn ich sehe, welche heftigen, deutlichen Energieeinsparungen Schulen auf die Beine bekommen. Ja, da stellen sich zwei Lehrer vorne dran, zwei Eltern und die ganze Schule marschiert hinterher. Und das sind stellenweise pro Jahr 10%, 12%, selbst bei Schulen, die schon seit Jahren mitmachen. Ich meine, das ist immer, wenn ich entsprechend hohes Niveau schon erreicht habe, ist es ja nochmal schwierig, nochmal weiter runterzukommen. Es gelingt. Und jetzt ist die Überlegung, wie können wir das auch von Schulen auf Kindergärten ausdehnen und auf andere Bereiche ausdehnen. Ich denke schon, dass auch mit, also unabhängig von Sanierung, wenn ich saniere, kann ich viel einsparen, aber wie kann ich auch unabhängig von der Sanierung es schaffen, dass ich deutlich Energiepreise nach unten fahre und Energieverbrauch nach unten fahre? Da sind wir gerade dran.
Auch in diesem Jahr gab es einen autofreien Tag und da habe ich viele Interviews geführt mit vielen Menschen, die ich so gefragt habe, was wird die Begegnungszone bringen, wie sieht es verkehrstechnisch in Erfurt aus. Da gab es viel Lob auch von Verkehrsplanern, dass wir gar nicht so schlecht dastehen, aber es trotzdem natürlich noch eine Menge zu machen ist und die Frage, wie wir diese Begegnungszone hinbekommen in Erfurt, dass es eine Gleichberechtigung gibt, dass wir den Autoverkehr aus der Innenstadt rausbekommen, dadurch eine attraktivere Innenstadt hinbekommen. Und dann bin ich auf eine Sache gestoßen, auf die ich immer wieder stoße, wenn ich Neusanierung sehe, dass Bauträger, die sanieren oder neu bauen, immer Stellplätze für Autos, für PKWs schaffen wollen, müssen, nicht wollen, also die müssen das machen oder eben 10.000 Euro Ablöse zahlen. Ist das nicht eine Regelung aus den 70ern? In anderen Großstädten hat man sich längst davon verabschiedet. Das Ergebnis ist ja, dass wir genau diesen Verkehr in der Innenstadt haben, weil die Leute die Möglichkeit haben, ihre Stellplätze anzufahren, die sie ja schaffen müssen. Das hier vom Haus in der Gotthardstraße ist das beste Beispiel, da hatten wir eine Tiefgarage. Das sind ja PKW, die alle rein und raus müssen.
Das ist die Bauordnung. Das ist die Bauordnung und ich mir jeder, also es gibt die Möglichkeit, sich davon freizukaufen. Ne? Dann kostet es natürlich Geld.
10.000 Euro, das ist natürlich also nicht nur für eine Wohnung, sondern.
Das ist nicht nur in Erfurt so, das ist generell so. Ne? Also
kann man sich nicht davon verabschieden und sagen, oh.
Ja, aber das ist doch jetzt wirklich, das ist noch ein bisschen weltfremd. Ich meine, natürlich leben wir in einer Zeit, wo die Leute Autos haben. Und da wünschen wir uns alle, dass mehr ÖPNV genutzt wird, dass mehr Fahrrad gefahren wird, dass man auch Wege läuft, die man laufen kann und nicht gleich mal in sein Auto hineinspringt. Aber es ist nun mal so, dass wir viele Autos haben. Und das Problem, was wir in der Erfurter Innenstadt haben, ist ja auch nicht der Bürger, der hier wohnt in der Innenstadt, sondern es ist eher der Parksuchverkehr. Das sind Menschen, die irgendwelche Wege in der Innenstadt erledigen wollen, die vielleicht in eine Gaststätte gehen wollen und die eben Parkplätze suchen. Ich denke schon, dass man den Menschen, die in der Kernstadt wohnen, auch die Möglichkeit geben muss, irgendwie Umfeld zu parken. Ja, ich kann ja nicht die Parole rausgeben, wir schließen alle Parkplätze, seht zu, wie ihr zu Hause rankommt an die Häuser, das geht nicht.
Es geht auch um den Parkzugverkehr raus. Da haben Sie mich vielleicht falsch verstanden. Also wenn ein Bauträger und wenn Leute, die in der Innenstadt wohnen, Parkplätze haben wollen, können sie ja dafür bezahlen oder das bauen lassen, wie auch immer. Aber es geht ja um den Zwang in der Bauordnung, dass ich, selbst wenn ich kein PKW habe und mein Haus saniere, muss ich PKW-Plätze schaffen oder das auslösen und diese 10.000 Euro sind ja kein Pappenstiel. Ist das nicht so eine Zwangsregelung, die man zumindest mal überdenken könnte?
Also erstmal bin ich nicht für die Bauordnung verantwortlich, sondern der Freistaat an der Stelle. Aber zweitens mal, was wird das denn, stellen wir uns mal vor, ja, wir haben noch ein paar sanierte oder nicht sanierte Häuser in der Innenstadt, die werden alle saniert, werden neu gebaut und die müssen alle keine Parkplätze schaffen und zahlen auch nichts dafür. Aber die Autos sind doch da.
Na, wenn sie keine Parkplätze haben, sind sie eben nicht da, dann müssen sie woanders abstellen.
Das ist ja, das ist, eine sehr theoretische Angelegenheit. Ne? Also ich kann nur sagen, es ist durchaus so, dass der ein oder andere Mitbürger, der eben keinen Parkplatz hat, der Tour einhaben möchte, sich auch regelmäßig beschwert darüber. Es ist nun mal so. Wissen Sie, ich bin ja relativ häufig in Ortsteilen unterwegs. Es ist in jedem Ortsteil, außer den dörflichen, da ist die Welt ein bisschen eine andere, da sind im Regelfall Einfamilienhäuser da hat man seinen Parkplatz vor der Haustür oder auf dem Grundstück. Aber in jedem anderen Ortsteil ist es so, dass das Thema Parkplätze immer eins der Top-Themen ist. Und das kann einem gefallen oder nicht, der Mensch ist auch bequemer geworden. Gerade in den Plattenbaugebieten, da haben wir wirklich eigentlich große Parkplätze, insbesondere dort, wo Häuser abgerissen wurden. Die sind nicht zwangsläufig vor der Haustür. Trotzdem ist das ein Thema, weil viele Leute wollen gerne einen Parkplatz vor der Haustür haben. Das kann man gar nicht immer erfüllen, weil die Stadt zu einem anderen Zeitpunkt gewachsen ist, wo es auch noch nicht so viele Autos gab. Aber jeder möge doch mal bei sich selbst schauen. Ja, also als ich vor 25 Jahren einkaufen war, in irgendeiner HO oder in irgendeinem Konsum, ja, da bin ich mit zwei Dederon-Beuteln losgezogen und habe die vollgepackt und bin nach Hause gelaufen. Da bin ich halt 400 Meter gelaufen, war zu Hause, war in Ordnung. Wer macht denn heute sowas noch? Ja, die meisten Leute fahren eben mit dem Auto und dann möchten sie vor der Haustür stehen und in dem Augenblick, wo der Parkplatz 50 Meter weit weg ist, da wird das schon sehr, sehr kritisch beäugt. Und also ich würde mir auch wünschen, dass man da wieder ein bisschen mehr sagt, Mensch, es muss nicht unbedingt überall dort sein, aber es hat mit der Realität an der Stelle wenig zu tun.
Ja, aber die Realität schafft doch die Stadtplanung. Also wenn das sozusagen
aber das lösen sich doch nicht auf, weil wenn ich in der Innenstadt sage, Freunde, ihr müsst keine Parkplätze mehr vorhalten, sind doch die Autos noch da. Es ist doch, also ich denke wirklich, was wir machen können, was wir tun müssen, ist, dass wir versuchen müssen, den Parksuchverkehr aus der Stadt rauszubekommen, ja. Dass wir versuchen müssen, den Schleichverkehr rauszubekommen.
Das ist die Idee von dieser neuen Begegnungszone.
Genau, das sind doch nicht die Bewohner. Wir würden doch dankbar dafür sein, dass die Erfurter Innenstadt bewohnt ist. Dass da nicht wenig Menschen wohnen. Es gibt viele Städte, die sind nachmittags, abends tot, weil dann die Büros geräumt sind und die Geschäfte schließen und da wohnt kein Mensch. Das ist bei uns nicht so. Die Leute wohnen hier, da sollten wir froh und glücklich sein. Und die Bewohner der Innenstadt mit ihren Parkplätzen, ihrem Parkplatzbedarf sind nicht das Problem. Für die haben wir genug da. Häufig, ich sage nur wenige Mark zum Beispiel, wenn man da sitzt in diversen Cafés, was da durchfährt, das ist nicht die Bewohner der Innenstadt. Das sind Leute, die einen Parkplatz suchen und eigentlich ganz genau wissen, dass sie da keinen finden. Und das muss das Ziel sein, dass wir diesen Parksuchverkehr aus der unmittelbaren Kernstadt herausbekommen und dass da die Leute vorzugsweise mit der Straßenbahn fahren, die hervorragend ausgebaut ist oder eben das Stück laufen. Die Bewohner, für die haben wir genügend Parkplätze. Aber ich kann auch mal eine Feldstudie machen hinterm Rathaus, der Parkplatz. Jede Wette, 90% der Fahrzeuge, wenn nicht sogar noch mehr, die diesen Parkplatz anfahren, da wissen die Fahrer eigentlich vorher, es ist eher unwahrscheinlich, dass sie einen Parkplatz finden. Sie fahren trotzdem hin. Weil der ist nun mal begrenzt, der Rathausparkplatz, und der wird auch nicht größer werden, der wird eher noch kleiner werden in den nächsten Jahren. Und das muss das Ziel sein, ja, ja. Dass wir diesen Parksuchverkehr aus der Innenstadt rausbekommen, aber natürlich den Bewohnern die Gelegenheit geben, nicht unbedingt direkt vor der Haustür, ja, aber in einem Umkreis, dort wo sie wohnen, ihr Auto abzustellen. Das ist nun mal so und das muss auch so sein.
Letzte Frage zu dem Thema. Ich habe einen Vorschlag gehört von Leuten, die gesagt haben, ja gut, mit dem Zwang Parkplätze zu schaffen und diese 10.000 Euro Ablöse zu zahlen, man könnte ja diese 10.000 Euro zweckgebunden in die Spielplätze oder andere Einrichtungen stecken, wo man sagt, okay, das wertet die Innenstadt auf. Also die 10.000 Euro, die bezahlt werden müssen in einen Fonds und davon werden Kinderspielplätze saniert oder gebaut. Wäre das ein Vorschlag?
Na gut, ich meine, wir versuchen es schon ein bisschen thematisch am Thema dran zu halten. Also wir haben zum Beispiel den einen oder anderen Radweg mit diesen Ablösegebühren finanziert. Ja, oder wenn dann über andere, also das versuchen schon im Verkehrsthema drin zu bleiben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es rechtlich funktioniert, dass ich das für Spielplätze ausgebe, muss ich jetzt mal nachfragen. Aber die 10.000 Euro haben ja schon was mit dem Verkehr zu tun. Und wenn man dann mit diesen Ablösegebühren dafür sorgt, dass es noch ein bisschen ökologischer wird und grüner wird und sauberer wird, ist es, denke ich, der richtige Ansatz. Mhm. Also ich glaube, man sollte jetzt nicht, also es wäre auch politisch die falsche Aussage. Ja? Ich denke schon, wir müssen Kinderspielplätze sanieren, wir müssen auch noch ein paar neu bauen, das haben wir auch die letzten Jahre fleißig gemacht. Aber dafür muss der Stadtrat Prioritäten setzen, was er gemacht hat die letzten Jahre und muss sagen, das Geld stelle ich zur Verfügung unabhängig von Ablösegebühren. Ja, weil sonst könnte auch der ein oder andere den Eindruck haben, man kann sich ein bisschen aus der Verantwortung ziehen, indem man sagt, gut, da ist jetzt so ein Topf, da nehmen wir halt das Geld von.
Ups, da ist ja die Stunde schon fast um, da haben wir uns jetzt wieder verquatscht. Wir könnten noch über so viel reden, wie ist der Stand der BUGA, die Einbeziehung der Menschen in die Planung, ob es nun Gerau betrifft und so weiter. Gibt es da was Neues zu berichten?
Ein bisschen an der Bewilligung. Also wir haben die Vertragsbewilligung noch nicht vom Landesverwaltungsamt. Also die sind ja im Stadtrat abgestimmt, die Verträge, die wir jetzt eigentlich unterzeichnen könnten mit der Bundesgartenschau Gesellschaft. Es gibt noch ein paar Nachfragen. Also das ist jetzt nicht weiter kritisch. Das ist ja die Aufgabe des Landesverwaltungsamtes, Dinge nachzufragen. Aber die Genehmigung ist noch nicht da. Aber wir sind gut unterwegs. Es ist ja vom Freistaat vor 3-4 Wochen diese interministerielle Arbeitsgruppe IMAC, wie es so schön heißt, gegründet worden. Und das gilt, jedenfalls war das bei bisherigen Projekten so, auch hier so, gilt de facto als Fördermittelzusage. Und bei allen Problemen, die wir manchmal mit dem Freistaat haben, muss man sagen, im Bereich Buga läuft die Zusammenarbeit hervorragend. Der Freistaat steht voll und ganz dahinter. Und wir wollen aber jetzt erstmal die Bewegung haben für die Verträge. Dann werden sie öffentlichkeitswirksam unterzeichnet. Und dann gehen wir in die ganze Feinplanung rein. Also alles nacheinander. Ja? Also keinen Schritt machen, bevor der entscheidende Gang ist.
Die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger ist eine wichtige Sache. Damit die Buga ein Erfolg wird, darf sie nicht gegen die Menschen, die hier leben, gemacht werden. Okay. Wie wollen Sie es organisieren? Das ist ja, Beteiligung steht ja auf der ersten Seite in dem Konzept, dass die Menschen mit einbezogen werden. Wann geht das ganz praktisch los?
Ja, ganz praktisch, sage ich mal, Anfang nächsten Jahres. Ja. Also ich denke, wir werden die Bewegung dieses Jahr noch bekommen, die Unterzeichnung wird stattfinden, dann gehen wir in die Phase rein und dann werden wir uns nochmal, ich werde nochmal eine große Runde einladen mit allen möglichen Vereinen, Verbänden, die sich bisher daran beteiligt haben, auch wie heißt das so schön, Berufsgruppenvertretern, also von den ganzen Gartenbauleuten. Und dann werden wir uns da nochmal abstimmen, wie breit stellen wir es auf und wie sorgen wir genau dafür, dass Bevölkerung eingebunden ist, weil das sehe ich ja genauso. Es muss auf jeden Fall eine breite Mehrheit der Bevölkerung dahinter stehen. Man wird es nie schaffen, dass 100% dahinter stehen, aber es wird mit 50,01 auch nicht ausreichen. Und das muss das Ziel sein. Ja, wie ziehen wir das auf? Wie kommunizieren wir mit öffentlichen Veranstaltungen, übers Internet, wie auch immer? Das wird Anfang nächsten Jahres zu klären sein, aber auf jeden Fall müssen wir und werden wir die Leute mitnehmen.
Vorletztes Thema ist ein unangenehmes Thema, nämlich haben wir in Erfurt ein Nazi-Problem mit Neonazis. Wir hatten wieder, letztes Wochenende war ein Fest der Vielfalt. Es gab viele Aktionen in Erfurt, aber auch die freien Kräfte, also die Hardcore-Nazis sind aufmarschiert. Hat Erfurt ein Neonazi-Problem und wie soll die Stadt Erfurt damit umgehen?
Also wir haben ein Problem mit Neonazis, genau wie jede andere Stadt ein Problem hat. Damit will ich das Problem nicht kleinreden, es ist da. Man muss wirklich dagegen vorgehen mit aller Kraft. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen, naja, natürlich die Verantwortung vor allem von Politik, aber auch hier des einzelnen Bürgers. Farbe bekennen, klar Position zu beziehen, diesen Rechtsradikalen zeigen, dass sie bei uns nicht gewollt sind, dass wir eine tolerante Stadt sind, dass wir diese Toleranz auch leben. Und dann ist es eben entscheidend, dass man auch, wenn diverse Aufmärsche sind, dass die Bürger auch klar ihre Position beziehen dazu. Ja, also eben nicht dann sagen, gut, lass die jetzt mal da irgendwo ihre Standkundgebung machen und mal zugucken, sondern klar auch auf die Straße gehen und sagen, wir sind eine tolerante Stadt, eine friedliche Stadt. Und
das ist, glaube ich, Gegenproteste waren also, aber am Sonntag gar nicht, es ist gar nicht rechtzeitig vorgedrungen. Können ja nicht die Ordnungsbehörden dann eher nochmal die Informationen rausgeben, wir müssen mal Gegenprotest organisieren.
Ist auch nicht ganz so einfach, ne? Aber ich sag mal, wir gehen mal von den großen Veranstaltungen aus, die es ja auch schon gab, also den 1. Mai 2007, 1. Mai 2010, wo das durchaus vorher schon bekannt war, wo auch immer viele Bürger der Stadt demonstrierten, keine Frage, aber ich sage das aus meiner Sicht das entscheidende Kriterium. Also wir müssen bestimmten Menschen zeigen, dass sie bei uns nicht willkommen sind. Und da kommt es auf jeden selbst an.
Wenn es aber dann Schülerinnen und Schüler sind, die auf Erfurter Schulen gehen, also jetzt am Sonntag waren die freien Kräfte unterwegs, das sind die nicht über NPD und Institutionen organisiert sind. Und da hat eine Mutter zu mir gesagt, ja, mein Kind war bei den Gegenprotesten mit dabei und da hat sie 4 oder 5 Hardcore-Nazis gesehen und die gehen an ihre Schule, auf ein Gymnasium in Erfurt. Dann sind ja keine Zugereisten, sind ja Menschen, die in dieser Stadt leben. Was kann man da machen?
Ja, aber auch da ist es doch entscheidend, welchen Raum gebe ich an der Stelle den Menschen, ja, also oder diesen Rechtsradikalen. Ich darf ihnen nicht den Eindruck vermitteln, dass wir sie ignorieren oder dass wir vor ihnen weichen. Das ist das Entscheidende. Ich meine, man sagt, nach Ende des Zweiten Weltkrieges gab es in Deutschland immer wahrscheinlich 15%, möglicherweise sogar ein paar mehr Menschen, die ja ein rechtsradikales Gedankenbild hatten. Also das Problem war wirklich nie völlig weg in den letzten 60 Jahren. Und wir müssen dafür sorgen, dass es weniger werden und dass diejenigen, die so ein Bild haben, dass sie keine Spielräume bekommen und dieses Bild in der Öffentlichkeit propagieren können. Das ist für mich das Entscheidende. Da spielt natürlich auch Schule eine entscheidende Rolle. Da geht es auch mal um die Frage, dass ich mal deutlich darauf hinweise, was in diesem Land vor 70 Jahren passiert ist. Ich meine, das war zu der Zeit alles unglaublich institutionalisiert, das war auch nicht gut. Aber ich sage mal, dass man als 14-Jähriger oder als 13-Jähriger mit der Schulklasse mal nach Buchenwald gefahren ist und den Jugendlichen gezeigt hat, zu was für abscheulichen Verbrechen Menschen fähig sind, Das hat auch durchaus seine Spuren hinterlassen bei den Jugendlichen. Und ich denke manchmal, dass das auch eine entscheidende Aufgabe in der heutigen Zeit ist und dass das die nächsten Jahre noch viel schwieriger wird, weil es wird immer weniger Menschen geben, die aus eigenem Erleben davon berichten können. Es gibt immer weniger Zeitzeugen. Und unsere Aufgabe wird sein, und auch eine Aufgabe des Schulsystems wird sein, das, was da passiert ist, diesen jungen Menschen zu vermitteln. Weil ich glaube, man kann nur aus den furchtbaren Fehlern der Vergangenheit lernen für die Zukunft. Und Fakt ist auch eins, man kann die Situation der frühen 30er oder der späten 20er Jahre nicht vergleichen mit der heutigen Situation. Da gab es schon ein paar andere Rahmenbedingungen. Aber auch damals sind die Nazis so stark geworden, weil die normalen in Anführungsstrichen das Problem unterschätzt haben. Ja, und weil sie haben gesagt, lass sie mal laufen, das wird schon, die werden sich ihre Hörner abstoßen. Sie haben es eben nicht getan. Sie haben das größte Menschheitsverbrechen herbeigeführt, was es jemals gab. Und das wird unsere Aufgabe sein, sowas für die Zukunft zu verhindern. Da kann man nur aus der Vergangenheit lernen.
Sagt der Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Wir sparen uns das letzte Thema, das besprechen wir wieder in einigen Wochen. Danke, dass Sie da waren. Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute für Ihre Arbeit.
Ja, tschüss.
Tschüss.